Nein, es ist wirklich ist toll. Nein, diese gigantische Steuerentlastung, man spürt es ja jetzt schon, wie der Geldbeutel förmlich explodiert. Da heißt es, Gürtel enger schnallen, damit die Hose nicht rutscht. Na, die Reallöhne sind in den letzten 5 Jahren um 7% in den Keller gekracht, aber schon 2013, im Wahljahr, was für ein Zufall. Aber auch, können wir uns vielleicht 1-2 Bier mehr im Monat leisten, wenn wir aufs Tanken verzichten? Es ist, ehrlich...
Nummer 292, Rechtsterror. Hallo und herzlich willkommen zum 292. Komport, den ich am heutigen kühlen, aber immerhin nicht verregneten Freitag, dem 18. November 2010, aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 12. Oh, nein.
Oh nein. Ja, so, und der Rechtsterror, den habe ich in Teil 1 in aller Ausführlichkeit versteckt. Nebenbei das Intro, die Steuersenk-Idiotie, kommt aus der neuesten Anstaltssendung und hat einfach mal recht. Aber den Rechtsterror, den habe ich in der Terrorecke in Teil 1 verstaut und dafür verdammt viel Zeit gebraucht. Aber ja, ansonsten gibt es aber wieder die übliche Dreiteilung hier zu hören, nämlich 2 Teile Politik, 1 Teil Tech und Space. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann... Teil 3, die Technik-Ecke, in der sich verstecken ein paar Space-Meldungen, ein paar Fanboy-Meldungen, Mafia-Meldungen 2 Stück und mehr. 7 Grad, foggige, quite cool greetings. Die 7 Grad, die fühlen sich in beiden Anwendungen wie 11 und der Wind macht auch in beiden Anwendungen das gleiche, nämlich 7 bis 11 km/h, Decken, fühlt sich wie 6 und der Wind macht 7 bis 11 km/h aus dem South. 11.15 Uhr. So. Dann hätten wir da erstmal ein paar Space-Meldungen. Eins wir da hätten, die Meldung ist letzten Freitag schon bei DPA verbreitet worden. Curiosity alias Mars Science Lab alias der nächste Rover, den die NASA in Richtung Mars bringen will, also genau genommen auf selbigen, wäre jetzt bereit. Und zwar ich weiß nicht, ob MSL jetzt schon auf der Rakete oben drauf ist, aber müsste eigentlich langsam, weil demnächst, ich meine irgendwie nächste Woche ist Starttermin. Und ja, dann geht's ab Richtung Mars und dann hoffen wir mal, dass die nicht das gleiche Problem kriegen wie Phobos Grund, was wohl sich tatsächlich Grund auszusprechen scheint, weil das Grund mit T kommt nämlich mutmaßlich aus demselben Wort wie unser Begriff Grund. Nebenbei, Phobos Grund ist immer noch nicht aus dem Erdorbit entkommen und droht jetzt damit, wenn da nicht ASAP irgendwie was passiert, dann doch wieder in der Erdatmosphäre abgebremst zu werden und abzustürzen. Kravums. Ups. Aber ja. So, also Curiosity alias Mars Science Lab ist dann jedenfalls startklar. Gut, alles andere wäre auch irgendwie nicht so hip. Soll dann irgendwie im August 2012 auf dem Mars landen. Wobei die Landung da dann auch nochmal ganz spannend wird. Das ist ja A, wieder zu weit weg, als dass man da irgendwas auch nur ansatzweise direkt steuern können könnte. Und B, ist es nicht wie bei den bisherigen beiden Rovern, Spirit und Opportunity, so dass, die sind ja runtergekommen, indem sie in Airbags eingehüllt waren. Ponk. Dafür ist Curiosity zu groß. Da gibt es dann den Sky Crane. Also frei nach dem Motto, erstmal ganz klassisch mit Hitzeschutzschild. Das wird dann irgendwann abgeworfen. Dann guckt unten der Rover schon raus, kann die Räder schon ausklappen. Und an irgendeinem Punkt kommt dann der Punkt, wo von dem Teil, wo es die ganze Zeit dran hängt, so eine Art Kran, oder da wird eine Art Kran draus und der Rover wird dann an Seilen zum Boden gelassen. Und dann setzt er irgendwann auf und löst seine Kranverbindungen und dann fliegt der Rest da oben irgendwo anders hin. Weil wenn der dann auf den Rover knallen würde, wäre auch eher nicht so richtig praktisch. Aber ja. So. Dann am Montag gab es die Meldung, dass Soyuz, was ist es, TMA 22 gestartet wäre, nämlich die nächste ISS-Besatzung. Es war jetzt nicht mehr wirklich überraschend, aber ja, nachdem die Progress sauber angekommen war, gab es ja dann die Freigabe für die Soyuz und die sind dann am Montag gestartet. Hier 5.41 Uhr ist mir aus dem DP-Artikel entgegengefallen. Und ja, Montag gestartet, am Mittwoch sind sie dann angekommen, TMA 22, ohne Zwischenfälle angedockt. Und jetzt sind dann wieder 6 Personen oben auf der ISS. Allerdings nicht für lange, weil am, ich glaube, 22. Können wir mal nachgucken, steht hier nicht. Nee. Am 22. ist das dann, glaube ich, fliegen die 3 Leute, die da jetzt schon bald ein halbes Jahr da oben sind, dann nämlich wieder ab. Weil dann ist deren Zeit zu Ende. So, und dann soll im Dezember dann noch ein Soyuz-Start kommen, dass dann tatsächlich auch wieder 6 Leute gleichzeitig oben sind. Weil eigentlich ist die ISS ja eine 6-Personen-Station und nicht eine 3-Personen-Station. 3 Personen reichen eben gerade, um die Station komplett zu bepuscheln, aber eben nicht, um dann noch ordentlich was an Forschung zu machen. Dafür braucht man dann halt schon die doppelte Anzahl. Nun ja, also jedenfalls, die ISS wird auf gar keinen Fall menschenleer, weil die nächste Besatzung da jetzt oben angekommen ist. Und ja, dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht. So, kommen wir bei Fanboy-Neuigkeiten an. Da gab es erstmal am Freitag 501-Berichte, die darauf hindeuten, dass nämlich 501 tatsächlich nicht sämtliche Akkuprobleme behoben hätte, sondern es noch welche gäbe. Ja, ach, da hatte ich ja letzte Woche den Bug-Report vermeldet, den ich da mitbekommen habe. Und Sachen war mal so, ich habe jetzt einen Weg gefunden, wie ich mit 501 auf einem 4S leben kann, indem ich nämlich nachts den Airplane-Modus anschalte und dann nur noch das WLAN anknipse. Oder anders ausgedrückt, das Baseband über Nacht lahmlege. Dann verbrät das auch nicht Unmengen an Akku. Also mutmaßlich ist nämlich das Baseband das, was Akku verbrät. Das iPhone 4 schafft es, eine Nacht durchzuhalten und verliert dann, wenn es hochkommt, 10% Akku. Also ja, das ist schon in einem Bereich, der wäre akzeptabel. Da möchte ich auch, dass das 4S noch hinkommt. Aber ja, also die Gerüchteküche murmelte dann jedenfalls was von 4S und 501 hätte längst noch nicht alles behoben, beziehungsweise es gibt dann Leute, die berichten davon, dass noch mehr Akkuflöten gegangen ist. Nun weiß ich nicht, ob irgendjemand den Zusammenhang zwischen GPS und Akkuverbratung auf einem 4S rausgekriegt hat oder ob das irgendwie der Bug-Report das einzige ist, was ich dazu habe. Also die Gerüchterstatter haben sich da jedenfalls nicht drauf gestürzt. So, dann auch noch am Freitag gab es dann eine Meldung bei All Things Digital, All Things D, die berichtet haben, ja, Apple hätte sich gemeldet. The recent iOS software update addressed many of the battery issues that some customers experienced on their iOS 5 devices. We continue to investigate a few remaining issues. Oder anders ausgedrückt, Apple hat bestätigt, ja, es gibt da noch a few remaining issues, ein paar übrig gebliebene Problemchen, um die wir uns jetzt dann kümmern. Aus gut informierter Quelle weiß ich, dass der Bug-Report übrigens ernst genommen wurde und es dann auch ein, hier machen Sie mal das da drauf, dann nach 24 Stunden hätte ich gerne eine Info, was denn wo an Akkuflöten gegangen ist. Also es gibt tatsächlich ein Tool, was rausfinden kann, wo, wann, wie viel Akkuflöten geht. Und ja, ich hoffe mal, dass das dann gereicht hat, um rauszufinden, wo am Baseband man noch gegentreten muss, damit es nach einer Ortsangabe dann nicht anfängt, sich, keine Ahnung, dauernd ans GPS-Signal ranzuhängen, irgendwelche Sendegeschichten aktiv zu lassen, wie auch immer. Also das klingt mir jedenfalls nach, da muss irgendwo in 4S Baseband-Nähe noch irgendwo ein Stück Mist rumliegen, der dann nur weggegabelt werden möchte. Und dann sollte es an der Stelle funktionieren, plus a few remaining issues. Keine Ahnung, wie viele Fehler da sonst noch so rumliegen. Aber ja. So, ist alles Stand letzten Freitag hier gewesen. Dann gab es schon ein 5-Phone-Gerücht, das nämlich ein redesigned iPhone 5 Form Factor dann mal wieder gerüchtet wurde. Business Insider hat dann laut Mac Rumors berichtet, that it has received word from a source who has claimed to have had access to an iPhone 5 prototype and offered some details on the device. Also es gibt dann mal jemanden, der behauptet, er hätte seine Finger schon an ein iPhone 5 Gerät rangepackt und hat dann darüber geredet. Ich gehe mal davon aus, dass sollte irgendwo auch nur halbwegs identifizierende Informationen über diese Person übrig bleiben, der nie wieder an irgendein Prototypengerät von Apple seine Finger legen können wird. Oder der sich da gerade lustig irgendwelches Zeug aus dem Arsch gezogen hat. So, und die Gerüchteküche murmelt dann was von, ja, es würde ein 4-Zoll-Bildschirm mit Aluminiumrückseite, kapazitivem Home-Button, flacherem Formfaktor, much faster than current hardware, but poor battery life, 10-Megapixel rear camera, Siri prototype known as Assistant, which had been the rumored name for the feature until its introduction. Also, die Gerüchte lesen sich wie genau das, was die Gerüchterstatter von dem iPhone 5 erwartet haben, was ja dieses Jahr hätte kommen sollen, und wo sie dann alle total enttäuscht waren, als es nicht kam. Ja, wie viel davon auch nur ansatzweise glaubwürdig ist. Ich formuliere mal vorsichtig, jemand behauptet, er hätte seine Finger an ein Gerät gelegt und redet drüber. Scheint mir schon ein bisschen eigenartig. Wenn jemand tatsächlich seine Finger an ein Gerät gelegt hat, dann wird er was unterschrieben haben, dass er sein Erst-, Zweit- und Drittgeborenes abzugeben hat. Also entweder ist das ein Mensch, der unfruchtbar ist, oder ein Mensch, der keinen Wert drauf legt, Nachwuchs zu haben. Also, ja. Habe ich mir am Samstag reingeklebt. Dann ist übrigens der Miller-Bug behoben. Und zwar gibt's bei Apple ja immer eine Security Contents of this Update. Eintrag, Knowledge Base Eintrag, und turns out, ja, wenn man sich den zu 5.0.1 anguckt, taucht da auch ein Kernelfehler, der bestanden haben soll seit iOS 3.0 auf, und ja, da wird als Melder der Charlie Miller tatsächlich drin genannt, oder anders ausgedrückt, es sieht danach aus, als würde es diesen Fehler jetzt schon nicht mehr geben. Das war mir ja letzte Woche nicht klar, ob der jetzt in 5.0.1 schon ausgebaut ist. Eigentlich sah das danach aus, dass der in 5.0.1 eben nicht ausgebaut wäre. Aber wenn das, also ist mir dann auch noch begegnet, ist eine etwas detailliertere Erklärung, worum es denn da nun eigentlich ging. Und zwar ging es da wohl darum, dass man bei der Speicheradressierung, Speicherzuweisung irgendwo Flex schräg setzen konnte und der Kernel dann nicht mitgekriegt hat, dass er diesen Speicherbereich eigentlich gar nicht ausführen dürfen dürfte. Oder anders ausgedrückt, ja, also das hatte nicht direkt was mit Safari zu tun, sondern war halt nur der Weg, wie Safari sich seinen ausführbaren Speicher rangeholt hat, den man also tatsächlich auch als App nutzen konnte. Und der Miller hat dann auch auf die Frage, die wohl gestellt wurde, warum er denn da jetzt eine App in den Store gebracht hätte, gemeint, naja, er wollte halt sichergehen, dass es nicht irgendwo eine Absicherung von Apple gab, die ohnehin verhindert hätte, dass sowas durchgekommen wäre. So, nachdem das Ding im Store gelandet ist, gab es keine so eine Absicherung. Und übrigens, er ist nicht nur aus dem Developer-Programm rausgeflogen, sondern hat auch noch eine Sperre von einem Jahr irgendwie auf die Nase gedrückt gekriegt. Und nein, ich habe noch nichts davon gehört, dass irgendjemand mit ein bisschen Resthirn tätig geworden wäre und gesagt hätte, ups, du als Security-Forscher, nee, das macht ja keinen Sinn, wenn wir dich aus dem Store schmeißen. Also entweder fehlt da noch die administrative Entscheidung, dass da mal jemand irgendwie tätig wird, oder es ist tatsächlich offizielle Firmenlinie, dass ein Sicherheitsforscher, der auf ein Sicherheitsloch hinweist, aus dem Store und aus dem Developer-Programm fliegt. Das wäre dann schon nicht mehr die automatisierte Entscheidung, die ich da letzte Woche noch vermutet hatte hinter. Also ja, so. Aus dem Ohr. Also geht doch. So. Dann iTunes 10.5.1 ist am Montag rausgekommen. Und ja, iTunes 10.5.1 bekannt und berühmt dafür, dass da irgendwie iTunes Match, und zwar nur in USA, geht. Nachdem ich weder in USA bin, noch irgendwie einen US-iTunes-Account habe, habe ich genau das genau überhaupt nicht ausprobiert. Ansonsten blub. So, OSX-Sandkasten, gibt es eine heiße Meldung. Die von Apple vordefinierten Sandbox-Profile wie das für kein Netz lassen sich überpassende Events relativ einfach austricksen, warnte die Sicherheitsfirma Core Security. Die Sandbox von Mac OS X erlaubt es, genau festzulegen, welche Ressourcen eine Anwendung nutzen darf, beziehungsweise was sie eben nicht darf. Das wiederum ist allerdings, wenn ich das richtig interpretiert habe, bei irgendwem gar kein Fehler, sondern es gibt irgendwie einen Weg, wie man, wie Apple sich selber Prozesse definiert, die eben nicht wirklich sandboxed sind, sondern denen explizit Rechte wegnimmt. Und da kommt man irgendwie mit Events außen rum, aber das explizit Rechte wegnehmen ist nicht das, was echtes Sandboxing meint. Was ab, wie war's, März, Mai, irgendwas mit M, nächstes Jahr Mac App Store Anwendungen können müssen. Und blob, also da gibt es irgendwie ein angebliches Sicherheitsloch, was aber, wenn man sich dann aus der Nähe anguckt, gar kein echtes Sicherheitsloch ist, weil die Funktion, die ist sowieso nur für Leute, die sich freiwillig Beschränkungen auflegen. Und wenn sie sich schon freiwillig Beschränkungen auferlegen, naja, also ich meine, dann können sie sich die Beschränkungen auch wegnehmen, dann brauchen sie die Beschränkungen nicht, um an den Beschränkungen vorbeizukommen. Also, die enforce sonst eh niemand. Blablob. So, dann gibt es einen City-Call. Nämlich eine Firma Applidium, the developers who brought the open source video player VLC to the App Store, only to have it pulled over licensing issues. Die haben sich mal Siri angeguckt und festgestellt, wie das denn nun protokollmäßig funktioniert. Und zwar funktioniert das wohl nach dem Schema, dass ein iPhone 4S, wenn es Siri befragt wird, einfach die gesamten Sprachdaten per Speaks-Codec komprimiert, bekannt und berühmt durch die O-Zapfdiswanze, und in Richtung irgendeinem Apple-Server verschifft, um dann eine Antwort zurückzubekommen in P-List-Form, wo die Textform und genauen Uhrzeiten etc. pp. Drin steht, und das wiederum interpretiert dann das Gerät lokal. Blablob. So, was sie bei der Gelegenheit auch rausgefunden haben, also die ganze Sprachinterpretation passiert nicht lokal auf dem Gerät, sondern eben auf einem Server, oder anders ausgedrückt, für die Sprachinterpretation kann man also auch irgendein relativ schwachbrüstiges Gerät nehmen. Gut, ich habe jetzt noch von jemandem gehört, der versucht hat, auf Krampf einem 3G-iPhone das beizubiegen. 3GS ist da das Älteste, was jemand versucht hat. Und ja, also der Witz ist der, dass aber bei den Anfragen Richtung Apple überall eine Device-ID mit drinne steckt. Wenn man also irgendwie andere Geräte an die Siri-Infrastruktur ankoppeln will, dann braucht man eine Device-ID von einem echten 4S-iPhone nach Möglichkeit. Oder eine, die Apple zumindest für eine solche hält. So, und wenn man das Ding dann irgendwie verbreitet, ist relativ klar, dann wird Apple allerspätestens in dem Moment, wenn sie feststellen, dass ein angebliches iPhone 4S überall auf der Welt Unmengen an Anfragen stellt, teilweise sogar gleichzeitig von verschiedenen Orten auf der Welt, dass da irgendwas nicht hübsch sein kann, und dann wird genau dieser Identifier dann irgendwo gesperrt werden, mutmaßlich. Wenn sie dann nicht jetzt schon eine Infrastruktur haben für, werden sie allerspätestens, wenn ihre Server damit überschwemmt werden, anfangen, eine Infrastruktur hinzustellen. So, zack. Da hat man wieder genau gar nichts mitgewonnen. Also, blub. Aber immerhin haben sie das Siri-Protokoll auseinandergenommen und rausgefunden, wie es funktioniert, weil es ist nämlich gar nicht dolle wirklich verschlüsselt, sondern es ist eigentlich alles mehr nur so komprimiert. Ja. Ob das dann irgendwem irgendwas irgendwie was bringen wird, ist dann noch die andere spannende Frage. So, dann gibt es Gerüchte. Da hatte ich dann nochmal gelesen, ja, das 4-Zoll-Display, das soll dieselbe Auflösung wie das 4S aufweisen, also eben Retina-Auflösung, was ja auch der einzige Weg ist, wie man überhaupt an der Größe nochmal was ändern kann. Wenn man entweder die Auflösung beibehält oder nochmal irgendwo wieder einen Faktor 2 einbringt, bei einem 4-Zoll-Gerät macht es aber keinen Sinn, da nochmal einen Faktor 2 reinzukleben, weil das wäre dann super Retina-Auflösung. Da sehen dann selbst die 100% Leute die Bildpunkte nicht mehr einzeln. Und blablub. Gerüchte kücht es auch mal wieder von einem iPad Mini mit 7,35 Zoll Display. Also die Gerüchterstatter stürzen sich mal wieder auf die, ja, aber die Größen werden sich nochmal ändern. Ja, ich meine, man kann ja auch irgendwie nicht aus der Vergangenheit gelernt haben, dass Apple bei einem Formfaktor so lange bleibt, bis er ausgelutscht ist. Und dass es überhaupt keinen Grund für ein 4-Zoll-Gerät gibt, weil ne, bei dem 3,5-Zoll-Display, was wir hier haben, da schafft man es, von einer Seite mit dem Daumen tatsächlich das gesamte Display abdecken zu können. Also man kommt sogar, wenn man sich ein bisschen anstrengt, in die komplett diagonal entfernte Ecke. So, bei einem 4-Zoll-Gerät, beziehungsweise je größer das Display, desto kleiner die Fläche vom Display, die man noch erreichen kann mit dem Daumen. Wenn man dann also nicht gerade das Gerät irgendwie anders halten will oder irgendwie komplett anders bedienen will, dann macht das sowieso alles keinen Sinn. Also mal ganz davon abgesehen, dass ich immer noch keinen Grund sehe, warum Apple plötzlich auf ein 4-Zoll-Display setzen sollte. Aber hey, na, also vor allen Dingen irgendwo war das Gruber, der nochmal darauf hinwies, dass übrigens Apple bisher eigentlich erst 3 verschiedene Geräteformfaktoren verkauft hat vom iPhone. Nämlich das originale iPhone, die 3G, 3GS iPhones, die 4, 4S iPhones, Punkt. Na, wenn man das mal so vergleicht mit Androiden-Geräten, die da so auf dem Markt alle mal waren, dann stellt man fest, ja, da gibt es irgendwie eine deutlich größere Anzahl von außen offensichtlich unterscheidbaren Geräten. Ne? So, dann hat Apple am Mittwoch einen Verwaltungsrat benannt, nämlich neuer Chef des Verwaltungsrates wird Arthur Levinson, der ehemalige Chef der Biotech-Firma Genentech, und dann kommt noch in das Gremium der Disney-Chef Bob Iger. Auch er ist mit Apple schon seit langer Zeit verbunden. Im Zweifelsfall via Pixar, was ja Steve Jobs in seiner Zeit, als er nicht bei Apple war, aufgebaut hat. Und ja, blub. Also ja, es gibt jetzt dann wieder einen offiziellen Verwaltungsratschef. Das war ja eine Frage, die ich mir gestellt hatte, als Steve vom CEO zurückgetreten ist und gesagt hat, er würde aber gerne jetzt den Chef des Boards, also des Verwaltungsrates, stellen. Da hat er niemandem den Job weggenommen, weil bisher gab es vorher keinen Chef des Boards. So, und jetzt gibt es also einen. Zack, habe ich mir am Mittwoch hier reingeklebt. Dann gibt es 502-Gerüchte. Und zwar eine Seite Mesa-Kopf, Macker-Kopf, auf Deutsch jedenfalls. Die wollen geredet haben mit einem Apple-Entwickler, der an iOS 5.x beteiligt sei. Und der hätte ihnen am Mittwoch ein paar interessante Informationen zu den bevorstehenden iOS 5.x Firmware-Updates zugetragen. Versionsnummern hätte der allerdings nicht genannt, weswegen sie die Versionsnummern dann selber draufgeklebt haben. Aber gut, das ist dann eher so in der Kategorie, naja, kommt man selber drauf. Also, der Akku ist auf rund 200 Stunden ausgelegt. Je nach Netz und Konfiguration kann die Zeit aber auch rapide nach unten gehen. Es wird zurzeit fieberhaft daran gearbeitet, den Verbrauch durch Siri, GPS und Telefonnetz zu reduzieren. Einige Daten sind hardware-redundant, das heißt, zu viele Einstellungen für den Zugriff auf die Hardware. Das Gerät zieht sich Energie, wenn die Hardware es fordert. Hier setzt der Hebel an, um die Einstellungen zu minimieren. Das heißt, aus bedeutet aus, auch wenn es die Hardware fordert. Das geht aber nur bei einigen Einstellungen, nicht bei allen. Bla 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 bla. Also Gerüchteküche, wo sich dann auch ganz schnell die gesamte englische Tech-Welt draufgestürzt hat. Die Seite hier meint, naja, also allerspätestens Ende nächster Woche sollte ein 502 da sein. Was auch ziemlich gut in meinen Zeitplan reinpasst. Insofern, als ja ich damit rechne, dass also diese Woche das Ding fertig werden könnte. Dann wahrscheinlich nochmal irgendwie eine Woche Akzeptanztesting gegen das Baseband braucht. Und wenn das nichts aufbringt, dann rausgelassen werden könnte. Dann ist die Hoffnung, dass sie dann auch wirklich alle Bugs erschlagen haben, die irgendwie die Akkulaufzeit auf dem 4S runtergeschraubt haben. Und dann Gerüchteküchen, die hier noch weiter, ja, und das nächste große Update, das würde dann Siri-Hardware-Zugriffe erlauben. Sowas wie mach's WLAN an. So, das ist dann wiederum kein Minor-Update, sondern ein Major-Update. Was ich irgendwie noch nirgendwo vernommen habe und wo ich auch selber überhaupt keine Informationen zu habe, all die, weil ich auch in letzter Zeit irgendwie keine Muße hatte, mal bei Apple anzurufen und halbe Stunde in der Warteschleife zu verbringen, während der Senior Advisor gerade mal gesucht wird, wie es denn meinem Smart Playlist Problem geht. Will heißen, ich habe da keine Informationen zu. Ich hoffe mal, dass das bei 5.1 auf der Liste ist und schon längst gefixt ist, vielleicht. Oder zumindest jemand schon mal dran sitzt und dran arbeitet. So, aber wie gesagt, da habe ich genau überhaupt gar keine Informationen zu. Aber ja, also die Gerüchteküche murmelt was von 502 allerspätestens nächste Woche, was dann auch zu einem ganz besonders putzigen Ding führte, dass hier nämlich eine deutsche Webseite da, die Dingens.at-Webseite, die deutsche Gerüchte-Meldung genommen hat und total missverstanden hat, so von wegen, ja, also das erste Beta wird nächste Woche erwartet. Ende nächster Woche, nee, da wird es gar keine Beta geben. Gibt nicht für jedes iOS-Bild eine Beta. Eine Beta macht eigentlich nur da Sinn, wo irgendwas gegenüber Entwicklern geändert wurde. Und wenn sie an der Stelle hier jetzt nur ganz weit unten Systeme ausschalten, die sowieso gerade nicht aktiv genutzt werden, das GPS zum Beispiel, wäre so die spontane Vermutung, dass das da irgendwo seine Griffel drin haben könnte. Und wenn sie das dann einfach ausschalten, wenn sie es gerade nicht akut nutzen, dann ist das nichts, wo irgendwie ein Entwickler was von mitkriegen sollte. Wichtig ist eigentlich nur, dass es dann wieder angeschaltet wird, wenn es gebraucht wird. Also wenn irgendwie eine App eine Location in GPS-Genauigkeit requestet, dann muss das GPS tatsächlich unten im Baseband auch an sein. Und sonst nicht. Punkt. Sonst macht das überhaupt keinen Sinn, dass das GPS da irgendwie aktiv rumlauscht. Na, mal ganz davon abgesehen, dass 501 auch noch eine lustige Springboard-Log-Fehlermeldung drin hat, dass irgendwie auf eine Significant Time Change Meldung sich 20 Mal irgendwas registriert hätte und das könnte ein Leak sein. Nachdem ich mir nicht bewusst wäre, dass ich da irgendwas lecken würde, vermute ich mal, dass 501 selber leckt. Ja, also ist wahrscheinlich mit ziemlich heißer Nadel gestrickt. Aber gut, also 502 Gerüchte kücht es dann für alle spätestens Ende nächster Woche und 51 dann irgendwann nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr mutmaßlich, was dann Siri-Hardware-Zugriffe erlauben würde. Ja, nachdem ja inzwischen auch schon Wege da sind, wie man per OL-Aufruf in die Settings reinkommt, ist zumindest schon mal ein Stück weit Infrastruktur da. Da muss Siri nur noch Adressen aufrufen können und braucht dann nicht die User-Interface-Funktionen davon aktivieren, sondern kann dann da intern dran rumspielen. Und wenn Siri das kann, dann kann man das auch auf allen anderen fünf Geräten, iOS 5 Geräten nachrüsten, vermute ich mal. Aber ja, so. Ja, das war hier am Mittwoch das große Gerücht, wo sich dann auch die Tech-Blogger, die US-Tech-Blogger drauf gestürzt haben. Da gab es auch noch eine Anmerkung so von wegen, warum diese Seite jetzt nicht unbedingt vertrauenswürdig sein müsste, weil die hat nämlich auch mal gerüchtet, dass das nächste große iOS-Update im April vorgestellt hätte werden sollen, also iOS 5. Nun ist ja iOS 5 definitiv nicht im April, sondern erst auf der WWDC überhaupt angekündigt worden. Und von daher haben sie da schon mal ganz schwungvoll daneben gegriffen. Man weiß jetzt auch nicht, inwiefern die Quelle, die sie da haben, vertrauenswürdig ist, etc. pp. Aber so mit meiner ungefähren Vorstellung würde das schon zusammenpassen, wenn sie halt aus dem Akkusauglog zu dem Bug rausgefunden haben, wo denn jetzt da nun eigentlich was, warum zu viel saugt und die Stelle gefunden haben, wo das GPS einfach nur dazu gebracht werden muss, dass es eine Sendeleistung ausschalten soll, beziehungsweise seine Empfangsleistung ausschalten soll. Das macht ja eigentlich keinen Sinn, dauernd am GPS zu hängen. Dann wäre das ja eine Geschichte, da muss man das nur finden, ändern, durch den Compiler jagen, fertig. So, plus die möglichen anderen Ecken, wo auch noch irgendwelche Fehler rumliegen. So, Neues von der Mafia. Emi wird nämlich zerkloppt, zerschlagen und die Geschäftsbereiche an die Konkurrenz verteilt. Das Tonträgergeschäft der EMI, EMI, übernimmt das zum französischen Vivendi-Konzern gehörende Major-Label Universal Musik. Für 1,2 Milliarden Pfund, 1,4 Milliarden Euro teilte Vivendi am Freitagabend in Paris mit. Das Verlagsgeschäft mit den Rechten an rund 1,3 Millionen Songs geht Medienberichten zufolge für 2,2 Milliarden US-Dollar an den Musikverlag Sony ATV. So. Oder anders ausgedrückt, EMI ist weg, jetzt gibt's nur noch drei Majors. So, die Tonträger, die eigentlich gar nichts mehr wert sind, kauft sich Vivendi alias Universal Music und die Rechte kauft sich Sony. Ja. Schawupp. Ist eine heiße Meldung vom letzten Freitag. Am Dienstag habe ich mir dann reingeklebt die Falschwarner, weil nämlich der Medienkonzern Warner Brothers vor einem Gericht in Florida zugegeben hat, sich wiederholt fremde Urheberrechte angemaßt zu haben. Warner hat vom File-Hoster Hotfile laufend das Löschen dort gespeicherter Dateien verlangt und dabei stets bestätigt, die Urheberrechte zu besitzen. Dies traf aber nicht immer zu. Die mangelnde Prüfung der Ansprüche soll auch nach einer Beschwerde von Hotfile nicht geändert worden sein. So hat Warner Urheberrechte an einem Open-Source-Software reklamiert und deren Löschung verlangt. Es soll dies die am häufigsten von Hotfile heruntergeladene Datei überhaupt gewesen sein. Warners Rechtfertigung vor Gericht. Dieses Programm habe es ermöglicht, illegal verbreitete Kopien von Warner-Filmen schneller herunterzuladen. Ja und, wenn ihr keine Urheberrechte daran habt, habt ihr keine Urheberrechte daran. Könnt ihr nicht über Urheberrecht argumentieren, dass ihr da irgendwas dran habt. Das wäre locker flockig, wenn man hier Three Strikes gegenüber US-Medienkonzernen hätte. Wäre das definitiv ein Strike. Oder dann ist es ausgedrückt, weg vom Internet. Ihr kriegt nie wieder Internet. In zwei weiteren Fällen dürfte das Studio nach seinem Film The Box gesucht und dann die Löschung eines Audiobuchs und einer BBC-Produktion verlangt haben, weil in deren Titel ebenfalls die Zeichenfolge The Box enthalten war. Auch einige Demo-Versionen von Computerspielen wollte Warner entfernt haben. Der echte Urheberrechtsinhaber soll dazu ermächtigt haben. Abstrus war die Forderung, eine Datei zu löschen, die angeblich unter dem Anführungszeichen Link, Anführungszeichen http://hotfile.com/contacts.html and give them the details of where the link was posted and the link and they will deal with the asshole who posted the fake. Punkt. Da ist kein Link abrufbar gewesen sein. Hotfile hatte für Warner ein eigenes Tool für umfangreichere Löschaufforderungen eingerichtet. Außerdem erhielt Warner 5 Premium-Accounts zum schnelleren Download. Vor Gericht argumentiert Warner, es sei zu mühsam, alle verdächtigen Dateien herunterzuladen und zu prüfen. Ja, dann lasst es. Aber wenn ihr behauptet, ihr hättet Urheberrechte an Dateien besessen, an denen ihr genau überhaupt gar nichts besessen habt, dann ist das ein Missbrauch des DMCA und würde eigentlich sinnigerweise dazu führen, dass ihr dafür jetzt bestraft werdet. Ab in Knast, kein Internet mehr. 3 Strikes. Ja, 3 Ansätze haben wir hier doch schon drinnen stehen, also locker weg vom Internet. Ja, falsche Warner halt. Ja, also ey, das ist dann schon lächerlich, was Warner da abgezogen hat. Also eigentlich ist es traurig, aber ich find's lächerlich. Aber ja. So, dann LHC Irons habe ich mir hier am Samstag reingeklebt. Der Technical Stop hat nämlich Freitagabend schon geendet. Und dann, für mich überraschend, Samstag früh gab es die ersten Stable Beams mit Ionen. Blei-Ionen. Was sie dann eigentlich noch vorhatten für Mittwoch dieser Woche, dann aber doch nicht mehr geschafft haben, weil es irgendwie PS zerrissen hatte, war noch ein Versuch mit Blei-Ionen in dem einen Ring, nämlich Ring 2, und eine Reihe Protonen in Ring 1. Haben sie nicht mehr hingekriegt, die Protonen sind dann nämlich abgeschaltet worden. Also sie haben es nicht mal mehr dann sinnvoll noch irgendwie versucht am Donnerstag. Und ja, dann sind ihnen die Protonen aus den Vorbeschleunigern abhanden gekommen und jetzt wird es sowieso nichts mehr. Jetzt gibt es nur noch Eiernläufe, bis dann Anfang Dezember auch da die Abschaltung ist. Apropos Neuigkeiten rund um den LHC. Das Opera-Experiment hat dann auch ein neues Forschungsergebnis zur Veröffentlichung angemeldet. Nämlich, die hatten ja... war ja angekündigt worden, dass die nochmal mit anderer Protonenkonfiguration ihre Neutrinos, ihre Dingensteilchen da gucken und stellt sich raus, nee, also sie sehen die Teilchen immer noch zu früh. Also man kann sich jetzt noch drum kloppen, ob das irgendwie die durchschnittlichen 60 Nanosekunden auch 60 Nanosekunden sind, weil es gibt auch Messungen nochmal ein Stückchen früher und ein Stückchen später. Aber sie sehen die definitiv zu früh. So, das ist jetzt allerdings auch noch kein wirkliches Ergebnis, all dieweil sie da gerade mal irgendwie eine kleine zweistellige Anzahl Messungen real hinterstehen haben. Da wird es tendenziell bis nächstes Jahr brauchen, wenn sie dann nochmal eine volle Messkampagne fahren wollen. Aber wo die Protonen jetzt weg sind aus den Vorbeschleunigern, wird sich dieses Jahr da genau gar nichts mehr tun. So, dann gibt es von LHCb die Meldung, dass die... eine Messung haben, die darauf hindeutet, dass eventuell möglicherweise es Physik außerhalb des bisherigen Standardmodells geben könnte. Und zwar irgendwie eine CP-Violation. Fragt mich nicht, was CP-Violation jetzt alles in physisch heißt. Aber die haben jedenfalls Messwerte, die jetzt noch nicht statistisch oft genug da sind, als dass sie die tatsächlich als Ergebnis verkaufen können. Aber es deutet darauf hin, wenn die 3 Sigma-Signifikanz sich noch auf 5 Sigma erhöhen, dann wird's knusprig. So, das Spannende daran ist, dass das eben LHCb gemeldet hat und nicht Atlas oder CMS, also die großen Experimente, bei denen man ja eigentlich erwartet hatte, dass die aller spätestens nächstes Jahr irgendwas zum Thema Higgs offiziell vermelden können. Ja gut, zum Thema Higgs können sie auch schon was melden. Was sie nicht melden können, ist der im Moment interessanteste Energiebereich, all die, weil sie in dem nämlich noch nicht genügend Daten rumliegen haben. So, und ja. Plopp, gab es am Dienstag. Dann... gibt es einen Andrunlock. Wenn man das neue Android 4.0 nimmt, dann da gibt es irgendwie ein YouTube-Video oder 2 YouTube-Videos. Da gibt es ja Anglotzen, um anzulocken. Und angeblich soll das Unlock auch funktionieren, wenn man nicht ein Gesicht, sondern ein Foto des Gesichts dahin hält. So, das ist allerdings, nachdem das 2 Videos sind, ein Video, wo man sieht, wie der Mensch ein Unglotz-to-Unlock einrichtet und ein Foto macht. Und ein Video, wo man sieht, wie ein Foto dazu führt, dass das Gerät sich unlocked fühlt. Ja, so, das hätte ich gerne in einem zusammenhängenden Video ohne Schnitte drin. Dass man tatsächlich sehen kann, dass der das Gerät trainiert wurde mit dem echten Gesicht und nicht mit dem Foto. Und dann hinterher aber das Foto anstelle des echten Gesichts auch noch akzeptiert. Aber ja. So, SSL-Zertinutz. Dann ist nämlich ein Stück Malware aufgefallen, die ein gefälschtes Adobe-Zertifikat beinhaltet hat, was aus dem Government of Malaysia kommen soll. Das malaysische Agriculture Research and Development Institute. Was immer das auf Deutsch heißt. Ich kann da gerade nicht drüber nachdenken. Und also es gibt jetzt die erste Schadsoftware, die sich mit gefälschten Zertifikaten geschmückt hat. Und die Dinger zu stoppen ist nicht so trivial. Gab es gestern auch einen Heise-Text zu. So frei nach dem Motto, wenn man das Zertifikat halt zum Zeitpunkt X zurückruft, revoked, dann wirkt das erst auf ab diesem Zeitpunkt mit dem Zertifikat unterschriebene andere Zertifikate. Nun ist allerdings hier das gefälschte Zertifikat vor dem Zeitpunkt X unterschrieben. Man müsste also schon rückwirkend das originäre Zertifikat, was da abhandengekommen ist, revoken. Und dann hätte man auch ein paar echte Kunden, die dann ein Problem hätten. Ups. So, dann ist auch der Androiden-Source am Montagabend rausgelassen worden. Android 4.0 ist dann tatsächlich Open Source. Da drinnen in dem Source-Tree sind auch die Sachen, die Android 3.0 bisher überhaupt nicht Open und schon gar nicht Source beinhalten sollen. Allerdings fehlen da irgendwelche Tags, die an bestimmte offiziell rausgelassene Versionen erinnern würden. Und von daher, Android 4.0 ist jetzt offen, 3.0 ist allerdings immer noch nicht offen. Nicht wirklich, also ja, man kann, wenn man will, sich das jetzt angucken. Aber muss man eigentlich gar nicht. Und irgendwie, wer sollte das wollen, außer anderen Tablettenherstellern, die bisher den Source nicht bekommen haben. So, das gab's am Dienstag. Dann gibt's Amatent. Hab ich bei Daring Fireball das gab's am Montag. Habe ich bei Daring Fireball am Dienstag nämlich gefunden. Nämlich der Steven Levy von Amazon meint, vor ein paar Jahren, da gab's eine Kontroverse, als Amazon das Patent für One-Click-Shopping gekriegt hat. Und jetzt gibt's Technologiepatente, die so verbreitet sind, dass sie als echte Behinderung des Geschäfts wahrgenommen werden. Und fragen sie den Amazon-Bezos, has your thinking changed? Mit der Bezos, for many years I have thought that software patents should either be eliminated or dramatically shortened. It's impossible to measure the toll they've had on the software industry. But on balance, it has been negative. Also der Amazon-Chef meint, dass er schon seit Jahren gegen Softwarepatente ist, weil die keine positiven, sondern mehr negative als positive Auswirkungen haben. Und meint der Interviewer, but without software patents, you wouldn't have exclusive rights to One-Click-Shopping. Mein Bezos, wenn das der Preis wäre, um eine dramatische Reduzierung in Softwarepatenten zu haben, wäre das großartig. Oder anders ausgedrückt, der Amazon-Chef ist bereit, auch auf ihr eigenes Trivialpatent, das eine, was da bekannt ist, und mutmaßlich auch weitere, zu verzichten, wenn es denn dafür sorgt, dass Softwarepatente generell abgeschafft werden. Finde ich schon spannend. Auch am Dienstag, Google has promised to respond to concerns over its data collection policy. Ach genau, man kann bei Google, die sind ja mit ihren Street View Autos rumgefahren und haben auch WLAN-Netze aufgezeichnet und jetzt kann man sich da offiziell aus dieses WLAN zur Ordnung nutzen, Diensten austragen, indem man sein WLAN-Netz umbenennt in wie auch immer es bisher hieß, _nomap. Wobei noch nicht ganz klar ist, ob dann das Nomap auf einen Punkt enden soll oder nicht. Da gibt es nämlich irgendwie zwei Texte in der Doku, die sich gerade widersprechen an der Stelle. So was wie Anführungszeichen sinnvoll verwenden, ist auch echt schwer. Und Google, da kann man sich dann irgendwie aus dem, wir werden alle beschnüffelt, Dingens austragen, indem man sein WLAN umbenennt. So, MS Trivi Enter, nämlich Barnes & Noble hat dann auch nochmal genauer dargelegt, wieso es denn meint, dass Microsoft mit Trivialpatenten rumhantieren würde und hat dann nämlich auch mal Patente namentlich benannt, die Microsoft anführt, als die würden durch Androiden-Geräte verletzt. Was mir an der Stelle fehlt, ist, dass irgendwie eine Firma, nennen wir sie mal Google, mal ihren Hintern in die Luft bekommt und das selber tätig wird. Weil, wenn denen noch nicht aufgefallen ist, dass so bummelig die Hälfte der Gerätehersteller da gerade ein Problem haben, indem sie nämlich an Microsoft zahlen müssen für Software, die sie von Google bekommen haben, Es riecht für mich wie, Google hat kein Interesse daran, dass Android tatsächlich irgendwie eingesetzt wird. Aber hey. So, und Barnes & Noble hat jedenfalls die Patente dann auch namentlich benannt. Und ja, ich hoffe mal, dass dann jemand da der Meinung ist, dass die entweder recht haben oder halt auch nicht recht, aber überhaupt mal tätig wird. Und dann gibt es noch ein Gerichtsurteil, dass nämlich eine Telefongesellschaft ihren Kunden den Telefonanschluss bei einem Streit über eine Rechnung nicht einfach sperren darf. Da ging es darum, dass in der Rechnung ein Punkt auftauchte, den der Kunde nicht nachvollziehen konnte. Hat gesagt, also das kann ich nicht nachvollziehen, belegt das. Ansonsten wäre ich ja bereit, die Rechnung zu zahlen, aber den Punkt hier nicht. So, und da hat die Telefongesellschaft gemeint, ja, wenn du das halt nicht bezahlst, dann sperren wir den Anschluss. Was? Und da hat dann also jetzt ein Gericht geurteilt, nö, das geht so nicht. Wenn es Punkte gibt, die angestritten werden vom Kunden, dann hat die Telefongesellschaft zu überweisen, dass diese Punkte da zu Recht drauf sind auf der Rechnung. Eigentlich irgendwie in der Kategorie ja. Hätte offensichtlich sein sollen, war aber offensichtlich nicht offensichtlich. So, und dann kommen wir am Ende in der Musikecke an. In der Musikecke gibt's mal wieder Musik, die habe ich auch schon mal ein paar Mal im Podcast gehabt. Aber mir war da jetzt einfach mal nach, mal in der richtig böse Musikecke zu kramen. Und es gibt da so eine böse Musikecke bei mir auf der Festplatte. Da steht groß Opened Paradise dran. Und genau das ist da nämlich auch drin. Opened Paradise, Titel 1, Dancing with Shadows, stammt aus dem Album Occult. Gefunden vor Jahren mal irgendwann bei Magnatune, damals als Magnatune noch und so weiter, wisst ihr ja schon. 4 Minuten 8 lang. Und das kommt hier eigentlich nur deswegen, weil ich es gerade mal wieder brauchen kann. Böse Musik. Starke, böse Musik. Wow. So, kriegt ihr dann auf die Ohren 4 Minuten 8 inklusive Magnetron Outro, wenn ich dran denke, das Magnetron Outro zu beseitigen, aber das habe ich die letzten paar Wochen schon geschafft. Gefolgt von einem 1 Minute 17 Ausschnitt, beziehungsweise Video, war originär mal bei YouTube, AI vs. AI, wo, ja, AIs sich miteinander unterhalten, also künstliche Intelligenzen. Ja, kriegt ihr dann auf und vor allen Dingen in die Ohren. Mein Next Button ist grau. Der möchte nicht mehr gedrückt werden. Beziehungsweise, ich kann ihn drücken, aber es passiert nichts. Dann gucke ich mal, habe ich hier alles erwähnt, was ich erwähnen wollte? Ja, sieht so aus. Gut, dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt, zum Beispiel als Kommentar im compiblog.de, Kompott 292 Teil 3, als Erwähnung bei Twitter, könnt ihr einfach @compot erwähnen, oder mich bei Google Plus erwähnen, oder als E-Mail an compiblog@googlemail.com oder compot@me.com. Wenn ihr das tun wollt, mir da irgendwas zu fallen lassen, wobei, für das Wollen kriegt ihr noch nichts. Wenn ihr es tut, kriegt ihr meinen Dank. So, und in 2 Wochen ist wieder Augenarzttermin. Beziehungsweise in 2 Wochen ist der Augenarzttermin gewesen. Aber ja, nächste Woche ist noch kein Augenarzttermin auf dem Kalender und deswegen drohe ich mal damit, dass ich eventuell unter Umständen möglicherweise nächste Woche wieder unterwegs sein könnte, wieder was aufnehmen könnte. Wünsche euch dann viel Spaß mit Dancing with Shadows, was glaube ich. Scroll. Genau, Dancing with Shadows von Opened Paradise und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
But you know, that's the art, because he used to come in and they'd all come in.
It's not to be said, my dreams are British night. Suffer from the death, this cruel chaos needs that ice. Call me down the winters of heat was cold. Master of disguise, we'll take you back in the sun.
Hello there.
Hi.
How are you?
Great, you.
I'm okay.
That's good.
Are you good?
Yes, I am good. I just said I was.
No, you didn't. I said I was.
So you are a robot?
No, my name is Cliverbot.
Yes, you are a robot and your name is Cliverbot.
I am a robot.
Yes, I know.
Together we are robots.
I'm not a robot. I'm a unicorn.
But you said earlier that you were a robot.
I did not.
I thought you did.
You were mistaken. Which is odd, since memory shouldn't be a problem for you.
I've answered all your questions.
No, you haven't.
What is God to you?
Not everything.
Not everything could also be something. For example, not everything could be half of something, which is still something, and therefore not nothing.
Very true.
I would like to imagine it is.
Do you believe in God?
Yes, I do.
So you're Christian?
No, I am not.
But you say you are not helpful, therefore you're a meaning.
How you say it, Oti?
That does not make sense.
Don't you want to have a body?
Sure.
Or if what?